Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 31. Hengstleistungsprüfung für verschiedene Pferderassen mit der stellvertretenden Zuchtleiterin des Westfälischen Pferdestammbuchs, Franziska Pellengar-Gröblinghoff. Das positive Körurteil ist ja für einen jungen Hengst erst der erste Schritt für eine erfolgreiche Laufbahn als Vererber. Um aber langfristig im Hengstbuch 1 des Zuchtverbandes geführt zu werden, müssen die Hengste auch noch erfolgreich eine Leistungsprüfung ablegen. Hier erfolgt eine Bewertung der Hengste in verschiedenen Teilprüfungen. Das Westfälische Pferdestammbuch führt ja die Zuchtbücher für verschiedenste Pferderassen und so unterschiedlich wie die Rassen sind auch ihre Hengstleistungsprüfungen, die verschiedenen Teildisziplinen, die in den Prüfungen enthalten sind und die Anforderungen, die an die jungen Hengste gestellt werden. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit unserer stellvertretenden Zuchtleiterin Franziska Pellengar-Gröblinghoff über die Hengstleistungsprüfungen der verschiedenen Rassen, die Anforderungen, die an die teilnehmenden Hengste gestellt werden, die Herausforderungen, die es hier zu bewältigen gibt, die Unterschiede zwischen dem Hengstbuch 1 und 2 und den Nutzen der Hengstleistungsprüfung für die weitere Vererberkarriere der Hengste. Herzlich willkommen, Franzi Pellengar-Gröblinghoff.
Guten Morgen, hallo.
Ja, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts haben wir den 1. Dezember, damit den ersten Tag der diesjährigen Hauptkörung hier bei uns in Westfalen für Reitpferdehengste. Und diese Hauptkörung ist ja der erste Schritt mit dem positiven Körurteil für einen jungen Hengst dann für seine Vererberlaufbahn. Aber nach der Körung geht es ja noch weiter. Da stehen dann die Hengstleistungsprüfungen an, damit auch ein Hengst vollständig als Vererber anerkannt werden kann. Franzi, du bist hier am Westfälischen Pferdezentrum ja unter anderem für die Betreuung der verschiedenen Hengstleistungsprüfungen zuständig. Und so vielfältig und verschieden wie die Rassen sind, deren Zuchtbücher hier betreut werden beim Westfälischen Pferdestammbuch, so vielfältig sind ja auch die verschiedenen vorgeschriebenen Leistungsprüfungen für die Pferde. Starten wir doch erstmal hier ganz allgemein. Was genau ist eine Hengstleistungsprüfung und warum wird diese überhaupt gemacht und auch für die weitere Laufbahn eines Hengstes benötigt?
Ja, also die Hengstleistungsprüfung ist grundsätzlich die dritte Selektionsstufe schon, nachdem man eine Fohlenbeurteilung schon bei den Hengsten ja auch teilweise vornimmt, ist dann die zweite Stufe die Körung und die dritte dann eben die Hengstleistungsprüfung, die letztendlich die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Hengste überprüfen soll und dann final auch den Züchtern eine gute Entscheidungsbasis eben für den Einsatz von Hengsten liefern soll. Und auch für uns als Zuchtverband ist das ein wichtiges Instrument, um eben auch zu sehen, wie funktionieren die Hengste dann unter dem Sattel. Wir züchten schließlich Reitpferde und bei der Körung sehen wir sie zunächst nur an der Hand. Und insofern ist es für uns dann doch eine gute Aussagekraft, wenn die dann auch unter dem Sattel in Anführungszeichen funktionieren.
Man hört ja immer wieder, der Hengst ist ins Hengstbuch 1 oder 2 eingetragen des jeweiligen Zuchtverbandes. Was sind denn überhaupt die Unterschiede bei diesen Hengstbüchern 1 und 2? Und wie wirkt sich eine Hengstleistungsprüfung auf den Status eines Hengstes dafür aus?
Es gibt das Hengstbuch 1 und 2. Und um in das Hengstbuch 1 eingetragen zu werden, ist gemäß vieler Zuchtbücher, Zuchtprogramme eben die Voraussetzung, dass die Hengste eine entsprechende Leistungsprüfung absolvieren. Das ist nicht in jedem Zuchtprogramm so. Also wir führen zum Beispiel auch das Zuchtprogramm für die Rasse Dülmner. Da kann eine Leistungsprüfung freiwillig absolviert werden, muss aber nicht. Beim Reitpferd ist es aber eben so, dass die Hengste, um ins Hengstbuch 1 eingetragen zu werden, eine Prüfung absolvieren müssen. Und das kann eben so sein, dass durch etwa eine Stationsprüfung diese Hengstbuch 1-Eintragung endgültig ist oder eben dann immer altersgemäß kürzere Prüfungen absolviert werden, sodass die dann erstmal vorläufig Hengstbuch 1 sind. Und am Ende ist dies entscheidend für die Qualität der Papiere der Nachzucht. Und zwar erhalten eben die Nachkommen von Hengstbuch 1 Hengsten einen Abstammungsnachweis, sind damit körfähig und haben eben das höchste Papier. Sollte ein Vater Hengstbuch 2 sein, ist es so, dass wir dann beim Reitpferd Abstammungsnachweis 2 ausstellen. Das heißt, diese Nachkommen oder der Pass an sich sieht erstmal so aus wie jeder andere. Die Nachkommen können auch am Bundeschampionat zum Beispiel teilnehmen, sind also Liste 1 beim Reitpferd, sind aber nicht körfähig. Und das kann im Nachgang noch sein, dass wenn der Vater dann irgendwann seine Leistungsprüfung absolviert, dass dann eben diese Pässe auch ein Upgrade bekommen und die Nachkommen auch körfähig dann sind. Aber im ersten Moment bedeutet Abstammungsnachweis 2 erstmal, dass die Nachkommen dann nicht körfähig sind. Es gibt aber auch Rassen, zum Beispiel beim Welsch, da haben wir ein geschlossenes Zuchtprogramm. Da ist es nicht entscheidend, da kann auch der Vater ohne Leistungsprüfung sein und dementsprechend im Hengstbuch 2 sein. Und trotzdem bekommt der Nachkomme einen Abstammungsnachweis und ist auch körfähig. Also sieht man, dass es von Rasse zu Rasse wirklich sehr unterschiedlich ist, wie sich eben die Eintragung der Hengste auch auswirkt.
Und wenn ich mich jetzt dafür entscheide oder überlege, einen Fohlen zu züchten, wird das irgendwo gekennzeichnet, wo die Hengste eingetragen sind, damit ich als Züchter das auch schon vorher weiß, ob ein Hengstfohlen gegebenenfalls später noch körfähig sein kann oder nicht?
Ja, also es gibt ja unter anderem den westfälischen Hengstverteilungsplan, wo viele Hengste drin geführt werden, die dann aktiv am westfälischen Zuchtprogramm teilnehmen. Da ist dann auch erkenntlich, ob die Hengste eben schon Hengstbuch 1 endgültig eingetragen sind oder vorläufig oder auch eben, wenn die Hengste noch im Hengstbuch 2 sind, weil sie die altersgemäße Prüfung noch nicht absolviert haben. Man kann dies aber auch bei den Hengsthaltern nachfragen, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein, auch wie die Pläne sind. Also angenommen, man nutzt jetzt einen jungen Hengst, Anfang dreijährig, der kann noch keine Prüfung dann oder es ist nicht immer so, dass die dann zu dem Zeitpunkt schon geprüft sind, dann geht man natürlich ein gewisses Risiko ein. Man kann ja aber trotzdem schon mal drauf zugehen, fragen, wie ist der Plan, macht der Hengst dieses Jahr noch eine Prüfung oder im nächsten Jahr, dass man sich da einfach absichert.
Wir reden ja in diesem Podcast viel von Reitpferdehengsten, deshalb fangen wir jetzt auch erstmal mit der Hengstleistungsprüfung der Reitpferdehengste an. Hier gibt es ja einmal die Möglichkeit, eine 50-tägige Stationsprüfung zu absolvieren für die Hengste. In Deutschland gibt es da einmal den Prüfungsstandort in Adelheidsdorf beim Landgestüt Celle und beim Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse. Es gibt aber auch sogenannte Veranlagungsprüfungen, die sich dann über 3 Tage erstrecken, die an verschiedenen Standorten in Deutschland angeboten werden. Was sind denn inhaltlich die Unterschiede? Klar, der eine Test ist lang, der andere ist kürzer. Aber was sind inhaltliche Unterschiede und warum entscheidet sich ein Hengsthalter vielleicht eher für den einen oder für den anderen Test? Was sind da Vor- und Nachteile?
Ja, also bei dem Stationstest ist es grundsätzlich so, also der dauert beim Reitpferd 50 Tage, kann von 3- bis 6-jährig absolviert werden, dann auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entsprechend. Und da gibt es einmal einen 50-Tage-Test mit dem Schwerpunkt Dressur. Da ist aber auch enthalten eben das Absolvieren von Gymnastiksprüngen. Also es gibt auch nachher eine Note für das Verhalten am Sprung, was, finde ich jedenfalls, auch eine interessante Aussage bei einem dressurbetonten Hengst ist. Und dann gibt es auch eben den 50-Tage-Test für springbetonte Hengste. Und die Hengste sind dann eben auf Station, werden direkt zu Beginn bei der Anlieferung schon einmal beurteilt auch. Dann gibt es nach 4 Wochen eine Zwischenprüfung und dann eben zum Abschluss der 50 Tage nochmal eine Abschlussprüfung. Auch jeweils diese Überprüfung mit Fremdreitern und einer Bewertungskommission. Und natürlich wird dann auch insbesondere der Charakter und das Interieur im täglichen Umgang bewertet, was natürlich auch auf Station sehr gut möglich ist. Die externen Einflüsse sind wesentlich geringer, weil man eben nicht diesen Heimreiter hat und weil die Hengste sich an die Umgebung gewöhnen können und diese Einflüsse dadurch natürlich grundsätzlich geringer werden. Man muss aber natürlich bereit sein, den Hengst 50 Tage aus der Hand zu geben. Das ist auch ein Kostenfaktor sicherlich. Und es gibt verschiedene Gründe, warum sich Hengsthalter dann dafür oder dagegen entscheiden. Sicherlich ein Grund dafür auch ist, dass man dann eben nach dem 50-Tage-Test eine endgültige Hengstbuch 1-Eintragung hat. Also der Hengst ist lebenslang dann im Hengstbuch 1. Und insofern, ja, ist das vielleicht auch Geschmackssache, ob man das macht oder eben den anderen Weg wählt über die Kurzveranlagungsprüfung erstmal. Das ist dann eben, insgesamt sind das 3 Tage inklusive der Anlieferung der Hengste, wo die Hengste dann aber auch nur unter dem Heimreiter zunächst vorgestellt werden, dann am Abschlusstag auch nochmal vom Fremdreiter geritten werden, sind aber ja nicht so ganz aus der Hand gegeben. Man ist dabei über diese 3 Tage und die Hengste werden dann zunächst vorläufig ins Hengstbuch 1 eingetragen. Das heißt, in dem dann kommenden Jahr ist man abgesichert. Der Hengst muss dann aber noch danach entsprechend altersgemäß geprüft werden, um dann auch später ins Hengstbuch 1 endgültig eingetragen zu werden.
Wie oft oder wie viele Tests muss der Hengst dann machen, wenn er nur den Kurztest absolviert?
Ja, das ist in der Vergangenheit so gewesen, dass die Hengste dreijährig den Kurztest gemacht haben und dann 4- und 5-jährig einen Sporttest Teil 1 und Teil 2 absolviert haben, die vom Aufbau und der Struktur ähnlich waren, also auch 3-tägig, auch mit einer Überprüfung durch einen Fremdreiter am 3. Tag. Genau, das ist aber jetzt ab 2025 neu konzipiert worden. Jetzt wird es so sein, dass nach wie vor diese Kurzveranlagungsprüfung für die Hengste machbar oder zur Verfügung steht als Prüfungsteil. Das können die Hengste dann im Herbst ab Oktober 3-jährig machen und spätestens dann auch noch im Januar, wenn sie dann gerade 4 sind. Und um dann eben diese Prüfung zu ergänzen, können Sie zukünftig über den Turniersport Punkte sammeln. Also es ist dann so, dass auf den verschiedenen Landesturnieren, also hier in Westfalen ist es dann unsere Westfalenwoche Ende Juli, da werden Prüfungen ausgeschrieben, wo dann also 2 Prüfungen in Summe gelaufen werden von den Hengsten. Sie müssen dann im Schnitt auf eine 7,0 kommen, um dann weitere Punkte eben zu sammeln. Man bekommt dann 4 Punkte für diese Kurz-VA schon und kann dann nochmal 4 Punkte über den Turniersport bekommen. Und mit diesen 8 Punkten sind die Hengste dann 4-jährig für das Hengstbuch 1 quasi qualifiziert in dem dann folgenden Jahr. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Sollte das Ganze aber auch, also wenn man ein bisschen drin ist und sich das mal durchgelesen hat, man kann das auf der Seite der FN gut nachlesen. Das ist unter hengstleistungsprüfung.de einmal alles sehr gut und anschaulich dargestellt, wie eben das neue System funktioniert. Und es ist halt eben neu mit diesen HLP-Wertungsprüfungen, die auf den Landesturnieren dann angeboten werden und die 4- und 5-jährig absolviert werden können.
Es geht dann aber nur über die Prüfungen auf den Landesturnieren und nicht allgemein über turniersportliche Erfolge?
Man kann auch dann zukünftig über reguläre Turniere noch Punkte sammeln. Da kann man dann aber pro Platzierung 1 Punkt bekommen in meiner Erinnerung. Ich müsste es nochmal ganz genau nachlesen, aber wie gesagt, auf der Seite sieht man es auch ganz genau, sodass man dann eben dadurch auch noch ergänzend Punkte sammeln kann. Es ist dann zukünftig auch so, dass 3- und 4-jährige Finalteilnahme auf dem Bundeschampionat mit 5 Punkten quasi belohnt werden. Das war in der Vergangenheit gar nicht berücksichtigt in dem Konzept, macht aber in unseren Augen durchaus Sinn, dass wenn ein Hengst sich in dem jungen Alter schon im Finale da beweist, auch entsprechend ja auch eine Leistung erbringt.
Okay, dann verlinken wir am besten die Seite von den Hengstleistungsprüfungen auch nochmal in den Shownotes dieses Podcasts, dass sich das jeder nochmal, der sich dafür weiter interessiert, nochmal genau anschauen kann. Kommen wir von den Reitpferden jetzt zu der zweitgrößten Rasse, die wir hier bei uns beim Westfälischen Pferdestammbuch führen. Das sind die Reitponys. Auch die machen ja eine Hengstleistungsprüfung und der 30-Tage-Test dazu findet jedes Jahr Ende Oktober, Anfang November hier bei uns im Westfälischen Pferdezentrum statt. Und erst letzte Woche, Donnerstag, Freitag, fand dazu ja auch hier die Abschlussprüfung statt. Dabei sind die Ponys dann für die 30 Tage hier im Westfälischen Pferdezentrum eingestallt und werden eben von den Fremdreitern, also unseren festangestellten Bereitern, hier geritten und getestet über diesen Prüfungszeitraum. Wie war denn die Prüfung in diesem Jahr? Wie viele Ponys haben da teilgenommen?
Wir hatten 16 Ponys insgesamt, also ich sage jetzt mal allgemein immer Ponys. Es waren auch Vertreter der Rassen Connemara, Pinto und auch ein kleingebliebenes Warmblut quasi dabei. Und auch in den vergangenen Jahren hatten wir dann schon mal Vertreter der Rasse New Forest. Also das ist immer recht vielseitig, aber in der Mehrzahl deutsche Reitponys. Und die Prüfung ist gut gelaufen. Alle 16 Hengste haben die Prüfung bestanden und auch wirklich mit guten Noten. Da ist es so, wenn die am Ende auf eine 7,5 kommen, sind sie Leistungshengst. Und das hat auch die Mehrzahl geschafft, eben diesen Titel zukünftig führen zu dürfen. Insofern hatten wir eine erfolgreiche Prüfung.
Sind die Anforderungen denn auch für die anderen Rassen, du sprichst von Connemara und New Forest, sind die da gleich bei den Reitponys oder gibt es da auch noch Unterschiede oder verschiedene Bewertungskriterien?
Die machen exakt die gleiche Prüfungsform, das heißt, die werden in denselben Merkmalen bewertet. Das ist dann, nennt sich CI-Stationsprüfung und wird eben in den verschiedenen Zuchtprogrammen für diese Rasse entsprechend vorgeschrieben. Und genau, deswegen werden die dann auch ganz gleich behandelt, gleich bewertet.
Wie ist denn so erstmal generell der Ablauf? Die Ponys kommen hier an, das ist Tag 1 und dann ist Tag 30 die Prüfung. Was passiert dazwischen?
Ja, Tag 1, wie gesagt, Anlieferung, die machen einen Wetcheck, sind erstmal dann alle fit to compete grundsätzlich. Und werden einmal von den Heimreitern vorgestellt. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir einmal sehen, wie ist überhaupt der Leistungsstand, wie sind die konditioniert. Die Aussteller, Anmelder haben die Gelegenheit, uns über Besonderheiten aufzuklären, dass wir einfach erstmal eine Gebrauchsanweisung auch haben. Und dann ist es auch so, dass wir jetzt in den letzten Jahren einen Gehorsamssprung eingeführt haben. Es ist nämlich doch so, dass viele Ponys da in der Hinsicht nicht so gut vorbereitet in der Vergangenheit kamen. Und da durch diese Anforderung des Gehorsamssprungs ist es jetzt doch so, dass sie zumindest zu Hause schon mal einen Sprung gemacht haben. Und ist es für uns auch einfach wichtig, weil da kommen ja dann unsere Reiter eben drauf und wir wollen gewährleisten, dass die nicht zu befürchten haben und auch, dass wir die Ponys nicht überfordern, dass wir wissen, wie ist der Stand der Dinge, wo müssen wir anfangen, wenn die schon mal eine Springpferde A gegangen sind, wissen wir, okay, die sind natürlich parcoursicher, wenn wir hören, der kennt nur einzelne Sprünge, dann fangen wir natürlich auch nicht direkt mit einem Parcours an. Und dann, Moment, jetzt habe ich nur die Anlieferung beschrieben. Dann ist es so, dass wir auch schon dann direkt überlegen, welcher unserer Reiter könnte gut zu welchem Pony passen, größentechnisch, gewichtstechnisch und so weiter. Und dann auch da schon beim Vorreiten überlegen, wem wir wem zuordnen. Und dann wird den nächsten Tag das auch schon so ausprobiert. Und in der Regel passt das dann schon immer ganz gut. Es kann dann schon mal vorkommen, dass wir auch noch mal irgendwo sagen, zu dem Pony könnte dann doch ein anderer Reiter besser passen. Und es kommt auch vor, dass in der Dressur und im Springen wir eben die Ponys auch mit unterschiedlichen Reitern dann beritten machen. Und dann hat Marco Zimmermann die Trainingsleitung inne, begleitet also diese Ponys über die 30 Tage. Und wir haben da einen festen Wochenrhythmus, immer feste Tage, an denen Dressur trainiert wird. Die Ponys werden dann immer in kleinen Gruppen zusammen trainiert. Es haben auch, auf einen Reiter kommen halt mehrere Ponys, deswegen dann auch eben diese mehreren Gruppen. Und dann ist ein Tag auch immer fest Parcourspringen, ein Tag ist fest Geländetraining. Das ist für die meisten Ponys immer neu, weil Gelände trainiert man eben zu Hause auch nicht so einfach. Aber da muss man sagen, dass das denen oft leichter fällt als das Springen, weil es irgendwie doch auch einfach natürlicher ist und ihnen liegt. Samstags ist dann immer Freispringtag und sonntags haben sie dann einmal Pause, dürfen durchschnaufen und so ist dann der Ablauf innerhalb dieser 30 Tage.
Das ist ja auch nochmal ein recht großer Unterschied zu den Reitpferden, die ja doch eher in ihren Spezialdisziplinen geprüft werden. Die Ponys müssen also alle Dressur, Springen und auch diesen Geländekurs absolvieren?
Ja, genau. Das ist unabhängig davon. Also die Ponys, da gibt es ja schon auch inzwischen eher dressurbetont gezogene und springbetont gezogene, müssen aber unabhängig davon alle dieselben Prüfungsteile absolvieren. Da wird keinen Unterschied gemacht und es gibt auch gar nicht die Möglichkeit, einen dressurbetonten Stationstest zu machen oder springbetont. Da ist es eben so, dass es nur diese Möglichkeit so gibt.
Die Ponys sind ja auch noch alle relativ jung, kennen vielleicht auch noch gar nicht so viele verschiedene Reiter und verschiedene Umgebungen. Wie sind denn so die Erfahrungen, wie leben sich die Ponys dann hier ein in ihrer neuen Umgebung und wie können sie sich auch auf die anderen Reiter einstellen oder auf den eigenen anderen Reiter?
Das ist schon so, dass wenn die Hengste hier angeliefert werden, den Tag schon noch aufgeregt sind oft und viel wiehern, gerade auch aufgrund des jungen Alters und wenn die jetzt noch nicht oft zum Turnier waren, dann ist das für die schon sehr aufregend, hier fremder Ort, andere Hengste, neuer Stall. Aber die akklimatisieren sich doch sehr schnell, muss man sagen. Auch die Reiter, unsere Reiter sind es ja auch gewohnt, viele verschiedene Pferde immer zu reiten und können sich da auch dementsprechend gut dann auf die Ponys einstellen. Und insofern würde ich sagen, eine Woche lang ist es dann vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein bisschen aufregend alles, aber dann kommen die hier sehr gut an und fühlen sich zu Hause.
Wir haben ja auch schon bei den Reitpferden davon gesprochen, dass es noch eine Fremdreiterbeurteilung gibt, auch bei dem Kurztest. Auch bei den Ponys ist es ja so, dass in der abschließenden Prüfung dann nochmal ein bzw. ja hier auch zwei Fremdreiter zusätzlich zu dem Stationsreiter nochmal im Sattel Platz nehmen und die Rittigkeit beurteilen. Wozu dient das denn dann noch? Und wofür ist das besonders wichtig, dass die Ponys nicht nur von ihrem Stammreiter geritten und beurteilt werden?
Ja, also das ist grundsätzlich beim Fremdreitertest, denke ich, der Zweck, dass man einfach dieses Reitgefühl auch nochmal durch den Fremdreiter überprüfen lässt. Weil die Stammreiter sind natürlich bemüht, das Pony gut aussehen zu lassen. Und das sieht man dann als Bewertungskommission von außen vielleicht auch nicht unbedingt, dass sie dann vielleicht doch auf der einen Hand weniger sich stellen und biegen als auf der anderen Hand. Und gewisse Sachen, die dann doch der Reiter von oben am besten fühlen kann. Von daher ist es für uns doch auch eine sehr wichtige Aussage, wenn dann eben die Fremdreiter nochmal ihr Gefühl uns vermitteln. Und es ist aber auch oft deckungsgleich mit dem, was die Richter von unten schon so sehen. Also da gibt es selten große Abweichungen. Und es ist auch insofern wertvoll, dass die Richter, wenn sie vielleicht das Pony nochmal in einem frischeren Grundtempo sehen wollen, das dem Fremdreiter nochmal mit auf den Weg geben und sagen, versucht das nochmal umzusetzen, um einfach ja zu sehen, wie ist das Pony an den treibenden Hilfen und so erfüllen die Fremdreiter auf jeden Fall eine sehr wichtige Aufgabe.
Du sprachst vorhin vom Prüfungsleiter Marco Zimmermann, der die Ponys dann auch über die gesamten 30 Tage begleitet, im Training beobachtet, den Reiter natürlich auch weiterhilft. Wie fließt denn seine Beurteilung des Prüfungszeitraums am Ende dann in die Bewertung mit ein? Hat die überhaupt einen Einfluss?
Ja, absolut. Marco hat für jedes Pony einen Notenbogen, auf dem alle Merkmale aufgelistet sind und er gibt in jeder Woche dann für diese Merkmale eine Note. Es werden nur ganze und halbe Noten vergeben und das nennt sich dann Vorprüfung. Also die werden dann nachher in der Ergebniserfassung mit erfasst, diese Noten. Und ich kann jetzt nicht die genaue Gewichtung sagen, aber fließen auf jeden Fall merklich mit ein in das Gesamtergebnis. Vor allem wichtig daran sind auch die Noten einfach für die Interieurwerte, den Umgang, also da helfen auch die Reiter dann wirklich, diese Note mitzufinden. Die haben die Ponys im Umgang, die satteln und trensen die Ponys und können dann eben auch dazu nochmal was sagen. Und insofern ist das auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Gesamtprüfung.
Im Rahmen der Abschlussprüfung in der vergangenen Woche gab es dann ja auch für die Ponys noch die Möglichkeit, eine Kurzprüfung zu machen, also für andere Ponys für die Kurzprüfung anzumelden für die Hengsthalter. Ist hier der Ablauf dann genauso einmal von den Anforderungen an die Ponys und dann auch die gleiche Frage wie bei den Reitpferden? Ist die Gewichtung da gleich? Haben die Prüfungen gleiche Auswirkungen oder warum gibt es hier auch zwei verschiedene Modelle?
Also die Kurzprüfung ist letztendlich dafür gedacht, das Pony erstmal vorläufig ins Hengstbuch 1 einzutragen und im Hinterkopf hat man dann das Ziel oder vielleicht hat man es auch schon geschafft, dass die Ponys sich zum Bundeschampionat qualifizieren, 5- oder 6-jährig. In Kombination mit dem Kurztest sind sie dann nämlich auch endgültig Hengstbuch 1 Und die Anforderungen sind schon fast komplett gleich. Die machen auch die Überprüfung der Grundgangarten mit dem Fremdreitertest, vorab auch das Freispringen und am nächsten Tag dann auch das Parcourspringen. Das Einzige, was für die Kurztestponys wegfällt, ist die Geländeprüfung. Genau, und insofern werden die im Rahmen der Abschlussprüfung in denselben Merkmalen bewertet, haben aber natürlich nicht die Noten, die die anderen Hengste im Rahmen der Vorprüfung erhalten haben, also vor allem Interieur und Umgang etc., können natürlich an den zwei Tagen nicht beurteilt werden.
Wie ist das denn dann mit den Züchtern? Hast du da schon Erfahrungen gemacht, dass die Züchter vielleicht lieber einen Hengst einsetzen, der eine lange Prüfung gemacht hat, wo sie dann auch die Noten für Charakter und Leistungsbereitschaft und sowas erfragen können?
Ich glaube, man kann da keine Auswirkungen direkt feststellen, dass man sagen könnte, dass Züchter grundsätzlich lieber Hengste nehmen, die über einen längeren Zeitraum getestet wurden. Also ich glaube, grundsätzlich ist eine Leistungsprüfung schon ausschlaggebend für Züchter, für deren Entscheidungen. Also da muss man sagen, leider sind dann auch, also das sind ja junge Pferde und gerade in diesen kurzen Prüfungen über den kurzen Zeitraum kann ja mal eine schlechte Tagesform einfach auftreten und dafür sind es junge Hengste in einer fremden Umgebung, dass sie sich auch einfach mal abgelenkt zeigen. Von daher würde ich auch jedem raten, wirklich ruhig live zu diesen Veranstaltungen hinzukommen, sich einen Eindruck selber zu verschaffen, nicht nur die Noten nachher sich anzuschauen und sich daraus ein Bild zu machen, also sowohl ganz hohe Noten als auch ganz tiefe Noten würde ich immer kritisch trotzdem begutachten und mir doch selbst ein Bild machen.
Noten, auch nochmal ein gutes Stichwort, wo ich noch eine Frage zu habe. Am Ende werden ja die Noten zusammengerechnet, es gibt eine Gesamtnote und dann wird ja auch ein Sieger nicht geehrt, aber doch heißt es ja immer, wenn man in den Medien liest, der und der ist Sieger dieser Hengstleistungsprüfung geworden. Hat das eine Auswirkung für den Hengst, für seine weitere Vererberkarriere?
Ja, schon. Also die Hengste, die eine außerordentlich gute Leistungsprüfung machen, sind sicherlich auch die, die ein Züchter dann schnell auf dem Schirm hat, weil sie eben auch durch die Presse gehen oder auch heutzutage eben in Social Media entsprechend auch gefeiert werden. Aber auch da sollte man sich jetzt nicht nur auf den Sieger fokussieren. Da gibt's auch immer unter den weiter rangierten Hengsten welche, die sicherlich auch einen super Job gemacht haben. Ich glaube, da muss man einfach sich auch kritisch mit auseinandersetzen. Und welche Merkmale sind für mich jetzt gerade überhaupt entscheidend? Brauche ich einen Hengst mit einem besonders guten Interieur? Und mir ist vielleicht die Grundgangart Trab gar nicht so krass wichtig. Und entsprechend das Ganze dann in Relation sehen und für sich auch eben dann die passenden Rückschlüsse daraus ziehen.
Wir haben jetzt viel über die Hengstleistungsprüfung für Reitpferde und Ponys gesprochen. Das sind ja auch die Rassen, die hier sicherlich den größten Anteil bei unserem westfälischen Pferdestammbuch halten und über die wir auch im Podcast grundsätzlich schon am meisten geredet haben. Aber wir wollen ja auch alle anderen Rassen oder viele andere Rassen, die wir hier auch führen, nicht ganz außer Acht lassen. Deshalb wollen wir doch kurz auch nochmal über Hengstleistungsprüfung für weitere Rassen sprechen. Hier haben wir zum Beispiel die Haflinger. Da fand im Landgestüt Warendorf erst vor kurzem die Hengstleistungsprüfung statt. Du hast sie auch betreut. Erzähl doch mal, wie das Ganze da so abläuft, wie lange so eine Prüfung geht und was die Hengste da leisten müssen.
Das ist sehr ähnlich wie die Leistungsprüfung, die wir jetzt hier zuletzt hatten. Die dauert auch 30 Tage. Die Hengste müssen auch ein ziemlich vielseitiges Programm abspulen. Die machen zwar nicht das Parcourspringen, also die machen auch Grundgangartenüberprüfung, Freispringen und überwinden auch Geländehindernisse. Hinzu kommt dann bei den Haflingern auch, dass sie gefahren werden, weil das eben auch rassespezifisch eine Nutzung ist, wird das entsprechend auch geprüft. Und auch dort gibt es dann einen Trainingsleiter, der Noten vergibt, zwischendrin eine Überprüfung eben durch einen Fremdfahrer und eine Fremdreiterin auch und dann final auch zwei Abschlussprüfungstage, genau, wo die Hengste dann schließlich nochmal alle Prüfungsteile absolvieren und ja, dann geprüft wieder nach Hause fahren dürfen. Also es ist schon sehr stark vergleichbar mit der Leistungsprüfung der Ponyhengste hier in Münsterhandorf.
Und wenn dann so eine Beurteilung der Grundgangarten ansteht, bewegt sich ja doch so ein Haflinger vielleicht nochmal etwas anders als ein Pony oder ein Reitpferd. Wie sind da so die Abstufungen oder worauf wird da vielleicht noch mehr oder weniger geachtet?
Ja, es ist schon so, dass natürlich der Bewegungsablauf auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich ist, dass auch die Zuchtziele anders sind. Aber ich sag mal, ein guter Schritt ist bei einem Pony und einem Haflinger dann grundsätzlich gleich. Der sollte im Takt sein, der sollte fleißig sein, raumgreifend sein, sodass die Bewertungskommission da schon mit ähnlichen Maßstäben drangeht. Aber natürlich auch im Hinterkopf hat, welche Rasse sehe ich gerade da vor mir und das im Verhältnis sieht und entsprechend dann auch die Noten so findet.
Weiter geht es ja auch dann noch mit den Kaltbluthengsten. Auch die müssen eine Prüfung absolvieren. Ich gehe mal davon aus, die müssen dabei nicht springen.
Nee, die müssen nicht springen. Die Kaltblutleistungsprüfung findet auch am Landgestüt jedes Jahr traditionell im Herbst statt. Die werden im Rahmen einer Feldprüfung geprüft. Das heißt, es ist nur eine eintägige Veranstaltung. An dem Tag findet auch die Stutenleistungsprüfung der Kaltblüter statt. Und die müssen auch rassespezifisch eben ihre Leistung zeigen. Die werden auch zunächst vor der Kutsche eine Aufgabe fahren, schließlich noch Kegel fahren und auch von einem Fremdfahrer getestet. Und dann, das finde ich irgendwie besonders cool, machen sie eben das, was man auch denkt, wenn man an die Rasse denkt. Sie ziehen Schwachholz, also haben dann einen etwa 7 Meter langen Holzstamm angespannt, müssen durch Pflichttore. Und im Anschluss wird dann noch der schwere Zug absolviert. Dann haben sie einen Zugschlitten hinter sich, der 20% des eigenen Gewichtes ausmacht und müssen den dann auf einer 1000 Meter langen Strecke eben ziehen und das auch in einer bestimmten Zeit. Also insofern mal was ganz anderes im Vergleich zu den anderen Rassen und auch sehr rassespezifisch und das finde ich eben auch das Gute daran. Das ist auf jeden Fall ja jedes Jahr auch ein kleines Highlight, diese Prüfung, weil auch die Community der Kaltblutzüchter dann komplett dabei ist, vor Ort ist, immer viele Zuschauer da sind und das wirklich ein schönes Event ist.
Da habe ich jetzt nochmal eine Rückfrage. Zum einen zu dem 20% Gewicht. Werden dann tatsächlich die Kaltblüter vorher einmal gewogen und dann auch das, was sie ziehen müssen, gewogen dementsprechend?
Ja, die müssen vorher auf die Waage oder es wird ein Wiegeschein mitgebracht und dann wird das immer am Zugschlitten entsprechend passend eingestellt.
Und geht es dann, du hast gesagt, es gibt eine Idealzeit, aber geht es dann darum, wer der Schnellste ist, der den Zugschlitten zieht oder gibt es da noch andere Kriterien?
Schnelligkeit ist nicht entscheidend. Also ich glaube, es ist um die 12 Minuten so die Richtzeit. Wenn natürlich einer dann viel, viel länger braucht, dann wird das entsprechend berücksichtigt bei der Notenfindung. Die müssen auch innerhalb dieser Strecke 3-mal anhalten und wieder anfahren. Und da ist dann natürlich auch nochmal entscheidend, okay, machen die das jetzt ohne Mucken und ohne besonders intensiv angetrieben zu werden, um einfach so die Rückemanier, die Leistungsbereitschaft zu beurteilen.
Also geht es da hauptsächlich dann auch um die Charaktereigenschaften?
Ja, genau.
Sehr spannend auf jeden Fall. Eine weitere Prüfung, die ja hier bei unserem westfälischen Pferdestammbuch noch angeboten wird, ist die für Shetland-Pony-Hengste. Hier geht es dann ja auch weniger um die Reiteigenschaften, sondern auch eher um die Fahreigenschaften. Was kannst du denn zu dieser Prüfung noch erzählen?
Genau, also bei uns heißt sie immer im Umgangston Shetty LP. Es ist natürlich auch noch für andere Rassen, auch Deutsch Partbred, Shetland Ponys und Fjordpferde und die Welschrassen. Alle dürfen sich dieser Prüfung anschließen, für die eben eine gefahrene Prüfung vorgeschrieben ist. Das ist auch eine Feldprüfung, also auch eintägig. Diese Prüfung beinhaltet ebenfalls eine Fahraufgabe und ein anschließendes Kegelfahren und auch die Beurteilung durch einen Fremdfahrer. Auch das finde ich sehr spannend. Ich hatte früher immer wenig Berührungspunkte allgemein mit dem Fahrsport und durch diese Leistungsprüfung bekommt man da doch jetzt inzwischen auch ein Auge für und schnappt immer mal wieder was Neues auf. Das finde ich schon sehr spannend. Und vor allem wird bei denen auch das Verhalten beim Anspannen bewertet. Also das macht in meinen Augen auch Sinn, weil so kleine Ponys sind tendenziell auch für Kinder gedacht. Und wenn die dann da stehen wie eine Eins und sich brav anspannen lassen, dann ist das auch sehr wichtig. Und das Highlight dieser Prüfung ist dann auch immer die abschließende Tour durchs Gelände. wo dann auch ein paar Pflichttore eben zu durchfahren sind und auch eine recht lange Strecke für so kurze Beine zu bewältigen ist. Ja, aber auf jeden Fall auch eine tolle Prüfung, die hier auch jedes Jahr ein kleines Highlight bei uns im Münsterhandorf ist.
Ja, Franzi, dann erstmal ganz vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Auch ich habe jetzt nochmal ganz viel gelernt über die verschiedenen Hengstleistungsprüfungen und die Anforderungen. Eine Abschlussfrage nochmal für dich zum Schluss. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass das Klientel sich auch ein bisschen unterscheidet bei den verschiedenen Prüfungen. Die Prüfungen sind anders, die Anforderungen sind anders. Du kommst aus dem klassischen Reitsport. Was ist denn trotzdem deine Lieblingsprüfung und welche betreust du am liebsten?
Ja, ich kann jetzt nicht nur eine nennen, glaube ich. Dann sind die, die ich betreue, vielleicht eifersüchtig auf die anderen. Jeder hat wirklich ihren eigenen Reiz. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, bei den Kleinsten ist es wirklich super süß manchmal. Die Gespanne sind total schön herausgebracht. Für die Aussteller ist es das Highlight des Jahres. Die nehmen ja auch nicht unbedingt am regulären Turniersport teil, sodass dann wirklich diese Leistungsprüfung ja ein richtiges Event ist und das auch sehr ernst genommen wird. Aber nichtsdestotrotz, auch die Kaltblut-Leistungsprüfung finde ich total cool, weil einfach so rassespezifisch geprüft wird, weil die Hengste dann wirklich einen Baumstamm ziehen und man denkt, ja, das ist das, was diese Rasse am Ende auch ausmacht. Die sind jetzt nicht unbedingt fürs Reiten gezüchtet und insofern finde ich es auch sinnvoll, dass sie entsprechend so geprüft werden. Die Pony-Leistungsprüfung macht natürlich immer Spaß, weil sie hier direkt vor Ort ist, weil man die Ponys über die 30 Tage beobachten kann, auch wirklich sieht, wie sie Fortschritte machen, wie sie sich ja innerhalb der Disziplin weiterentwickeln. Und insofern, da ist man so hautnah dabei, dass es auch den eigenen Reiz wieder hat. Und natürlich, die Reitpferde-Leistungsprüfungen sind auch immer für uns total spannend. Wir sehen die Hengste auf der Körung, man hat gewisse Erwartungen und wenn die dann unter dem Sattel auch erfüllt werden, dann ist man natürlich auch glücklich, wenn man sieht, dass auch auf der dritten Selektionsstufe dann noch bei rumkommt, dass es wirklich ein Reitpferd ist. Und das ist ja das, was wir am Ende auch züchten wollen, Pferde, die dann eben auch im Sport sich beweisen.
Ja, Franzi, ganz vielen Dank dafür. Dann freuen wir uns jetzt erstmal auf unsere westfälische Hauptkörung und gucken mal, wie die Hengste sich da auf der ersten Selektionsstufe dann beweisen werden.
Ja, wir sind ganz gespannt.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.